Kann man als Schauspielerin eigentlich Pause machen, wenn einem der Körper sagt, das wäre jetzt gut? Oder geht das überhaupt nicht?
Nein, das geht leider überhaupt nicht. Da wird es dann sehr erbarmungslos. Also darauf nimmt niemand Rücksicht und wir funktionieren dann.
Auch wenn zum Beispiel eine Wallung käme oder ein anderes Symptom der Wechseljahre, funktionieren ist angesagt.
Ja, absolut. Da muss man durch. Man muss es ertragen, das, was wir ja nicht wollen eigentlich.
Ich werde nachfragen.
Ja.
Von wegen Pause, Wechseljahre, ein fulminanter Neustart mit Birgit Fender. Einen wunderschönen Nachmittag oder guten Abend, wann und wo immer ihr von wegen Pause hört. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Oder vielleicht seid ihr ja zum allerersten Mal dabei, dann ganz besonders herzlich willkommen. Hier geht es um Frauen, aber auch um Männer, die ab einem gewissen Alter, sagen wir mal um die 50, merken, dass sich einiges in ihrem Leben verändert. In diesem Podcast geht es um Wechseljahre, aber auch um ein Lebensfeeling, um die Sichtbarkeit, um Themen, die Menschen auf einmal mehr beschäftigen als früher. Denn die Phase der Wechseljahre, die ist eine herausfordernde Zeit und leider oft auch noch ein gesellschaftliches Tabu. Das muss man sich nur ansehen, zum Beispiel, wie wenig in der Arbeitswelt noch immer darauf Rücksicht genommen wird oder wie wir es gerade im Intro gehört haben, man funktionieren muss, obwohl man eigentlich gerne eine Pause machen würde. Ich spreche mit Expertinnen und Persönlichkeiten, mit Menschen, die durch ihren Beruf in der Öffentlichkeit stehen und dadurch nochmal ganz besonders herausgefordert sind, wenn der Körper plötzlich, sagen wir mal so, eigenartige Dinge macht. Und bevor es losgeht, eine kurze Werbeschaltung. Omnibiotic Aktiv unterstützt nicht nur diesen Podcast, sondern begleitet Frauen auch durch wechselhafte Zeiten im Leben. Omnibiotic Aktiv, erhältlich in deiner Apotheke. Christa, ich freue mich. Du hast gesagt, du hörst auch von wegen Pause. Da geht es auch um Zorn und Zuversicht über dir.
Ja, genau. Zorn und Zuversicht, das trifft mich privat. Ich bin mitten im Wechsel, aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft mitten in einem Umbruch sind, mitten in einer Phase sind, wo sich einfach ganz viel verändert.
Da gibt es viele Themen, die spannend sind, die du auch mit Gästen besprichst. Mhm,
genau. Ich lade Gäste ein. Wir sprechen über Dinge wie Neugier, wir sprechen über Zuversicht, wir sprechen aber auch über so Dinge wie Selfcare. Und wann ist Selfcare Obsession? Es geht mir vor allem darum, ich möchte vom Zorn in die Zuversicht kommen. Den Zorn, den spüren wir ja alle täglich, oder? Aber wir sollen aktiv bleiben, wir wollen aktiv bleiben und deshalb ist die Zuversicht so wichtig.
Super spannende Themen für meine Hörerinnen auch. Große Schnittmenge mit den Wechseljahren. Wo gibt es deinen Podcast?
Im Grunde auf allen Streaming-Plattformen und einfach Zorn und Zuversicht suchen und dann sieht und hört man mich schon.
Ein Podcast für alle, die Zorn und Zuversicht wollen und brauchen und die gemeinsam auch die Welt verändern wollen.
Genau.
Ich freue mich wahnsinnig auf meine heutige Gesprächspartnerin. Mir gegenüber sitzt Katja Pichler. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr über diese Einladung.
Ich freue mich wahnsinnig, dass du kommst. Wir haben uns ein paar Mal schon persönlich begegnet, aber eigentlich habe ich dich immer aus dem Zuseherraum gesehen, auf die große Bühne des Burgtheaters geblickt, dich als Schauspielerin gesehen. Du warst sehr lang fixes Ensemble des Burgtheaters, bist das jetzt nicht mehr. Ich habe dich beispielsweise gesehen in der Zauberflöte-Produktion von Nils Strunk. Du singst ja auch ganz großartig. Man sieht dich jetzt auch immer öfter in der Staatsoper. Man kennt dich aus dem Fernsehen, Melissa Naschenweng, Stichwort, da ist gerade was schon versendet worden, dreht sich noch, reden wir dann auch ein bisschen. Beruflich läuft es für dich eigentlich richtig gut, oder?
Ja, unverhofft. Das kam wirklich ja aus dem Nichts, diese Nichtverlängerung am Burgtheater, das war so wirklich so ein ganz schöner Tiefschlag für mich. Da war ich dann eine Woche, würde ich mal sagen, so im Koma. Und dann dachte ich mir, eigentlich habe ich mir das insgeheim schon länger gewünscht, eigentlich mal so zu schauen, was will ich noch, was geht noch neben dem Theater, was war vorher nicht möglich neben dem Theater. Und dann bin ich so ein bisschen naiv losgestartet. Und bis jetzt muss ich sagen, ich würde jetzt klopfen, dass es gut läuft und dass es sehr aufregend ist, aufregender denn je. Ja.
Das ist doch großartig.
Ja.
Das heißt, dir ist die Entscheidung, die manche Frauen in dieser Phase treffen, sich nochmal neu aufzustellen, die ist ja eigentlich abgenommen worden.
Ja, die wurde mir von außen einfach abgenommen, richtig. Ich wurde da rausgestoßen, so habe ich das empfunden. Ich war, bin, also 30 Jahre bin ich eigentlich im Festengagement. Also in Hamburg war ich eine Zeit lang freier Gast, aber ja, das Gefühl, nicht mehr Teil eines Ensembles zu sein, war ganz schlimm für mich erstmal. Und ja, ich kann mich an das Gefühl noch erinnern und freue mich jetzt, dass es mir so gut geht, weil es so schön ist, mal ganz anders zu arbeiten.
Und es funktioniert großartig. Ich habe es gerade gesagt, das sind viele Dinge von dir zu sehen schon und auch im Petto. Du drehst die ganze Zeit, du kommst gerade vom Bodensee.
Ja, ich habe gerade die Toten vom Bodensee gedreht. Eine Folge, die wird heißen Die Schützenfrau, und ich durfte eine historische Waffe aus dem 18. Jahrhundert zusammenbauen.
Du kannst das?
Ja, jetzt kann ich's.
Achtung, diese Frau kann bewaffnet sein.
Genau, ja, und dann bereite ich jetzt schon den nächsten Film mit Melissa Naschenweng vor. Also da werden wir jetzt im Sommer den zweiten Teil drehen. Herzklang.
Na, bitte. Ja. Also du bist super im Geschäft. Du kannst doch keine Pausen machen, wenn dein Körper gerne Pausen machen würde. Das habe ich dich nicht umsonst zu Beginn gefragt, denn ich weiß von dir, du bist auch eine jener Frauen, die durchaus bemerken, dass sich in den Wechseljahren da einiges auch im Körper verändert. Wann hat denn das bei dir angefangen?
Ja, das ist so interessant, weil man das ja zuerst nicht so einordnen kann, weil man viel zu wenig weiß. Ich habe gemerkt, ich schlafe nicht mehr gut. Das habe ich dann auf Umstände geschoben, habe mir das immer versucht zu erklären, habe mich aber erinnert, dass ich eigentlich ein totaler Durchschläfer immer war und dachte, ja, okay, das ist halt jetzt gerade so eine aufregende Zeit, auf einmal kann man nicht mehr schlafen. So. Dann wird dir auf einmal heiß in der Nacht, du reißt dir die Bettdecke vom Leib, dann wird dir wieder kalt. So, okay, ja, das hat wahrscheinlich auch jetzt mit Umständen, so, bis ich draufgekommen bin, dass das irgendwas mit den Wechseljahren zu tun haben könnte, war ich schon mittendrin, also mittendrin. Und ja, da denke ich mir wieder, wie wenig wissen wir, wie wenig Aufklärung gibt's. Und es war auch so interessant, als du mich gefragt hast, willst du bei meinem Podcast mitmachen? War meine erste Reaktion, ja, juhu, super. Und dann so nach 5 Minuten dachte ich so, will ich das eigentlich wirklich?
Ah, gut, will dass ich, du mir das nicht geschrieben hast.
Na, weißt du, so interessant. Mhm. Ich, die so gerne darüber eigentlich spricht oder sich austauscht, auch mit Freundinnen, habe auf einmal gedacht, ist das gescheit, darüber so in der Öffentlichkeit zu reden?
Warum könnte es nicht gescheit sein?
Ja, dass man auf einmal in einer Ecke ist, wo man nicht mehr fit ist, wo man nicht mehr jung und knackig und bla, was ich ja, ich bin's ja nicht mehr, es ist eh klar, ich bin über 50 und was soll das alles? Also es ist ja logisch, natürlich bin ich in den Wechseljahren, aber so dieser Schritt darüber zu reden, war dann auf einmal so, ist das klug? Ist das fürs Business, für die Karriere? Mhm. Ist es klug, darüber zu reden? Und das habe ich dann sofort weggeschoben, weil ich mich selber unsympathisch fand mit dem Gedanken.
Hast du das mit deiner Freundin besprochen oder so, diesen Gedanken?
Nein, das habe ich mit mir selber ausgemacht.
Hast du mit dir selbst entschieden? Ich bin sehr dankbar, dass es so ausgegangen ist.
Ja, ich auch.
Aber ich glaube, du sprichst was sehr, sehr Wichtiges an, weil, also ich habe ja auch schon Absagen bekommen, auch von Kolleginnen von dir, aus diesem Grund. Das macht uns vielleicht auch möglicherweise schwach. Es gibt auch Frauen, die das so sehen, aber die große Mehrzahl findet, warum eigentlich nicht? Das ist ein natürlicher Prozess, wir suchen uns das nicht aus, aber es würde uns besser gehen, wenn es mehr Informationen gäbe, wenn es auch mehr Rücksichtnahme gäbe, und das geschieht vielleicht, indem wir ein bisschen davon erzählen. Also ich bin sehr dankbar, dass du hier sitzt.
Ich freue mich auch und merke so im Reden, dass es, ja, es ist wichtig und gut und ja, man verbündet sich auch irgendwie, wenn man drüber spricht. Jeder hat so andere Erfahrungen, gell? Die eine kann nicht schlafen, die andere schwitzt, die andere nimmt wahnsinnig zu, die andere, der Gelenke tun weh. Das habe ich auch eine Zeit lang extrem gehabt, dass mir alles so weh getan hat. Und man denkt so, ist das jetzt ein Muskelkater? Wo kommt denn das wieder her? Was habe ich denn gestern wieder gemacht? Dann denkt man, ja, okay, auf der Probe bin ich 3 Stunden lang am Boden rumgerobbt, kommt es daher? Könnte sein, war aber nicht. Und dann, ja, dann fängt man langsam an, sich da reinzugraben über so tolle Podcasts wie deiner, über die Einstecksdroge, ne, Nummer 1, dieses Woman on Fire, das ja alle irgendwie lesen. Also ich finde, es müsste jeder lesen. Das war so meine Einstiegsdroge, dass ich mal überhaupt gecheckt habe, was geht denn da vor? Wie das heißt, heftig.
Deine Mama hat mit dir über das auch nie gesprochen.
Ja, meine Mama ist ja die Generation, da war diese erste Hormonwelle schon, die hat schon heftigst Hormone verschrieben bekommen, aber noch die sogenannten Bösen, sage ich jetzt einmal, ne, wo dann das alles losging, ja, Hormone machen Krebs, Riesending. Und dann war das Thema ja verteufelt. Ne? Das ist ja das,
absolut.
Das ist ja die Krux. Mhm. Und ich war gestern bei der tollen Frau Dr. Gruber, die ja auch hier war, die ganz tolle Gynäkologin, und die hat gesagt, das ist so irre, weil als das rauskam, Hormone, machen Krebs, war das ein Riesenaufschrei. Jetzt kam mir heraus, dass das ja unter falschen Voraussetzungen war,
es diese ist ganzen ja auch Studien.
Richtig, das wurde jetzt zurückgenommen. Müsste ein Riesenaufschrei gewesen sein, dass die Hormone wurden eben von der Blacklist genommen, von der FDA. Mhm. Aber kein Mensch erzählt das.
Mhm. Stimmt.
Weil, und das finde ich ja das absolut Heftigste, hat die Frau Dr. Gruber gesagt, das ist nicht, weil ich so gescheit bin, weil es kein Geschäft ist.
Das
Hormone
hört man immer
sind
wieder.
Zu billig oder sind eben billig, was ich ja gut finde, ist ja richtig, aber dadurch hat niemand ein Interesse, dass das groß publik wird.
Es ist offensichtlich ein Medizinprodukt, an dem die Industrie nicht so viel verdient.
Richtig. Und das ist doch ein Wahnsinn.
Ja, wenn man auch weiß, wie du weißt, wie ich weiß, wie alle wissen, nicht alle wissen, aber die meisten wissen, die hier sitzen, wie es einem gehen kann, wenn man in dieses hormonelle Ungleichgewicht kommt und wie einen das wirklich durchs Leben strudeln kann, auch in einem Beruf wie deinem, wo du leisten musst, wo du live auf einer Bühne stehst, wo du, wie du gerade vorher gesagt hast, auch am Boden herumkriechen musst, also ich würde sagen, wo du akrobatische Dinge auch machst und dann tut dir alles weh. In dieser Phase, wo es dir gar nicht so gut gegangen ist, körperlich, wie hast du das beruflich geschafft?
Ja, ich bin halt da auch so eine Durchbeißerin, ne? Ich bin so ein Ballettmädchen sozusagen. Ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, dieses
Selbstdisziplin.
Ja, das muss jetzt sein und dann geht's auch. Und das ist ja das Verblüffende, es geht ja dann auch. Aber man zahlt echt einen hohen Preis, finde ich. Es ist schon ganz schön arg, was man sich abverlangt. Und dieses, da muss man jetzt durch. Und das ist, ja, da sind Frauen aber ganz, ganz stramm dabei, ne? Mit dem, dass ich kann das ertragen und ich schaffe das schon. Und ja, das ist ein Blödsinn, meiner Meinung nach.
Ein Leben lang gelernt wahrscheinlich auch. Also
genau.
die jetzt jüngere Frauengeneration, die haben ja auch so dieses Thema einfach auch, das auch vielleicht endlich mal darauf Rücksicht genommen wird, wenn man wirklich starke Regelschmerzen hat oder all diese Dinge, das gab es bei uns absolut nicht. Also never ever wäre man auf die Idee gekommen, wenn man auch die schlimmsten Zustände hat, deshalb einen Tag nicht ins Büro gehen zu können. Mhm. Was eigentlich verrückt ist, weil mit anderen Zuständen geht man auch nicht ins Büro,
richtig.
Nur sind die dem nicht zugeordnet,
ja,
zum Beispiel.
Ja, richtig, absolut, das ist schon Wahnsinn. Also für mich war dann diese Möglichkeit, dass man da was dagegen tun kann. Das war wie so ein, ja, ich stand wie so ein kleines Kind vorm Christbaum, als mir die Dr. Gruber dann meine Hormone verschrieben und gesagt, nein, jetzt schauen wir mal und Hormonstatus und Blutbefund und ja, und dann ist es ja eh ein Herantasten, weil jede Frau funktioniert anders, es gibt kein Schema F, die einen schmieren, die anderen schlucken, die anderen brauchen dies, die anderen das und ja, das muss man halt dann herausfinden. Und gestern war ich witzigerweise bei ihr und ich habe gesagt, ja, ich schlafe schon wieder so schlecht. Ja, Frau Bichler, es wird halt auch nicht besser. Ich sagte, ja, aber
super.
Da haben wir beide wahnsinnig gelacht. Weil ich habe dann gesagt, ich finde, etwas wird aber besser. Ich finde ja so interessant, dass zwar teilweise diese körperlichen Zustände ja wirklich also eine Sauerei sind, aber was ich ganz toll finde, ist das Mindset. Also ich finde, es tut sich was in also ich kann jetzt nur von mir sprechen, in meiner Haltung zu mir, zu den Menschen, mit denen ich mich umgebe. Da tut sich was. Ich komme immer mehr bei mir an und ich glaube, dass das auch damit zu tun hat und nicht nur mit dem Älterwerden, sondern dass diese Hormonumstellung auch irgendwie was macht. Man wird irgendwie genauer mit sich und was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Muss ich mich dem jetzt aussetzen oder nicht? Ich bin sehr pingelig geworden mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe. Beruflich kann man das nicht immer, ne? So. Aber privat bin ich sehr, sehr pingelig geworden.
Das heißt, du schaust besser auf dich und was du wirklich willst.
Ja, sehr, sehr, sehr. Ja, und das tut mir echt gut. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr auf dem Trip, da musst du durch und das musst du ertragen. Ich mache das nicht mehr.
Du sagst gern mehr Nein vielleicht auch.
Genau.
Das ist ja, glaube ich, mit ein Grund, warum wir Frauen in diesem Alter manchmal vielleicht auch so in der Gesellschaft oder auch von Männern als schwierig betrachtet werden, weil wir vielleicht einfach auch nicht mehr ganz so einfach sind, sprich, weil wir auch eher mal sagen Nein. Das ist nicht so leicht, wenn man jung ist. Das geht Männern wahrscheinlich auch ähnlich in manchen Dingen. Aber das ist etwas, ich mache den Podcast jetzt seit einem Jahr, also da gab es schon jetzt doch einige Gespräche, das zieht sich auch so durch. Ich weiß jetzt mehr, was ich will und ich sage jetzt auch endlich mal Nein und es tut so gut, das auch mal zu sagen. Oder ich bin auch mal gern allein, nur mit mir selbst zum Beispiel.
Ja.
Hast du das auch?
Das habe ich auch total.
Warst du früher gern allein?
Ich glaube, nicht so wie jetzt. Ich habe es gut mit mir. Und das ist ein schönes Gefühl, dass man ist dadurch unabhängiger, wenn man sich mit sich schön machen kann oder auch ganz bewusst sich die Zeit dann für sich nimmt und nicht so, oh, okay, es ist ein Wochenende, jetzt habe ich irgendwie nichts vor, nichts ausgemacht. Und ich denke mir so, herrlich, ich mache nur, was ich will. Ich entscheide von einer Sekunde auf die andere, was ich jetzt mache. Trinke ich noch einen fünften Kaffee in der Früh oder nicht? Gehe ich spazieren oder nicht? Mache ich Yoga? Yoga mache ich jeden Tag, muss ich sagen.
Jeden Tag, wow.
Ja, also das habe ich mir jetzt, das mache ich jetzt ungefähr, ja, wie lange mache ich das? Ja, seit 5, 6 Jahren, würde ich sagen, mache ich das so konsequent, dass es wirklich eine Ausnahme ist, wenn ich es nicht mache. Also das ist.
Wie lang machst du das dann, wenn du das jeden Tag machst?
Also im Idealfall eine Stunde.
Wow.
Das ist so der Idealfall. Aber wenn gar nichts geht, mache ich die Magic 10. Das ist so eine kurze Abfolge von Haltungen, die man, wie lang dauert das? 10 Minuten vielleicht?
Abschauenden Hund.
Genau, du fängst an im Hund und genau, Vorbeuge. Das ist ganz eine strikte Abfolge. Magic 10 heißt das, kann man googeln. Und ja, man startet anders in den Tag. Mhm. Es ist, auch gerade für meinen Beruf, es ist so wichtig, dass der Körper da ist. Und
du brauchst deinen Körper ja auch wirklich zum Arbeiten. Ja. Also der spielt ja sehr mit.
Genau. Ich brauche ihn unbedingt, genau. Und bei mir ist der Vorteil, dass ich einen natürlichen Bewegungsdrang habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in der Früh aufstehe, auf die Yogamatte schaue und mir denke, ach.
Ich muss.
Gott, sondern eigentlich will ich das, aber ich habe auch einen inneren Schweinehund, so ist es nicht. Aber eigentlich habe ich einen natürlichen Bewegungsdrang und das hilft mir natürlich. Mhm. So.
Du hast schon geschildert, auch die Zeit, wo du in Proben warst und dir ging es gar nicht gut und du hast irgendwie dann einmal verstanden, auch nachdem du das Buch gelesen hast, was da los ist. Jetzt kommst du aus einer Welt, die, sage ich jetzt mal so, vielleicht ein bisschen formloser ist, wo man leichter vielleicht auch über Dinge redet, als jetzt, keine Ahnung, in einer sehr konservativen Businesswelt oder so. Inwiefern war das leicht für dich, das dann auch mal zu thematisieren in der Arbeit, warum du jetzt zum Beispiel heute so müde bist? Oder ist das dann doch kein Thema?
Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich das in der Arbeit wirklich thematisiert hätte. Das habe ich schon im Privaten gelassen, das darüber sprechen. Also natürlich mit den Kolleginnen, mit denen man sich sehr gut versteht, tauscht man sich schon aus. Aber ich wäre nie im Leben zu einem Regisseur oder einer Regisseurin gegangen und hätte gesagt, du, mir geht's heute echt nicht gut, mir tun Gelenke weh, ich bin so im Wechsel und so. Also das hätte ich einfach nicht gemacht, nein.
Würdest du das jetzt abgesehen von dir, weil das sind ja immer wahnsinnig persönliche Geschichten, prinzipiell gut finden, wenn das man mehr sagen könnte?
Ja, wahrscheinlich. Weil wenn ich, was weiß ich, habe eine musikalische Probe und bin erkältet, dann gehe ich auch zum Regisseur und sage, du, pass auf, ich bin angeschlagen. Ich kann heute das nicht so super singen, so, und dann wird jeder Rücksicht nehmen. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Also eigentlich, ja, sollte es möglich sein, ja.
Da haben wir noch ein Stückerl hin.
Ja.
Also ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin auch niemand, der das, glaube ich, so, also bei mir hat das relativ früh angefangen durch das Moderieren und wenn du live bist und schwitzt und Wallungen, total Blödsinn.
Ja.
Ich habe dann halt so einzelne Vertraute gefunden, vor allem auch zum Beispiel die für das Gewand zuständig waren, wo ich gesagt habe, du, Achtung, ich muss da was kaschieren, was nicht immer super funktioniert. Ich hätte das auch never ever in einer Sitzung sagen wollen. Ich wäre nicht der Typ dafür.
Ja.
Andererseits, wenn jemand Migräne sagt, sagt er auch, er hat Migräne.
Richtig.
Also.
Richtig, ja. Und es sind heftige Zustände, die man teilweise hat. Also es ist nicht so was, ja, mein Gott, wird schon, sondern teilweise geht es einem wirklich dreckig.
Ich glaube, der Punkt ist halt auch, dass man das natürlich ab einem gewissen Alter hat und dass das schon ja damit konnotiert ist, ebenso wie du auch gesagt hast, du hast kurz gezögert, ob du jetzt wirklich kommst oder so, ist das beruflich gescheit oder ist das gut, irgendwie, dass man sich in diese Ecke nicht so gern vielleicht stellt, wobei das ja eigentlich ein totaler Blödsinn ist, weil man bringt ja so viel mehr auch mit über die Jahre, die man hat.
Ganz genau, ja. Ganz genau. Also wir haben, glaube ich, noch nicht so ganz begriffen, was da für ein Potenzial dahinter steckt. Also da ist, glaube ich, noch viel zu entdecken, dass man Frauen da auch viel, viel wichtiger nehmen muss, in ihren, auch in den Geschichten, die sie zu erzählen haben. Also, weil wir haben viel zu erzählen. Und das ändert sich aber, habe ich schon das Gefühl, gerade ein bisschen. Also ich merke das ja auch, dass ich jetzt quasi doch relativ spät in meiner Karriere mehr drehe denn je, was wirklich ungewöhnlich ist.
Ich wollte gerade sagen, ist ja untypisch, oder?
Ja, ja, die meisten beklagen sich ja, dass man quasi ab 40 kommt dann nichts mehr. Und bei mir ist das irgendwie anders. Ja, was heißt jetzt? Es ist jetzt gerade so. Was weiß ich, was morgen ist?
Ja, klar. Man muss Dinge, glaube ich, auch recht verteidigen, weil es ja auch gerade im Moment Strömungen gibt, die, sage ich jetzt mal, Frauen wieder ein bisschen in traditionellere Rollen auch zurückschieben wollen. Und zwar keine ganz kleinen. Ja,
muss man
durchaus auch schauen. Aber viele Schauspielerinnen erzählen ja auch einfach, dass es nicht genug Rollen für ihr Alter gibt.
Ja, ja, das stimmt. Ich meine, das ist am Theater ja, war früher ja ganz schlimm, ne? Also da, wenn du dann eine große Produktion hast, dann hast du irgendwie da 10 tolle Männerrollen und dann hast du vielleicht eine junge und vielleicht noch eine Mutter, vielleicht. Aber da denke ich, da ist ja die Chance jetzt bei den neuen Drehbüchern, wäre ja da, ne? Also es wird ja viel geschrieben und ich finde, dass es schon mehr Produktionen jetzt gibt mit tollen Frauenrollen. Da tut sich schon was. Am Theater ist es schwierig, wenn man die Klassiker anschaut, dann.
Aber vielleicht werden die nicht immer so klassisch besetzt mehr, die Klassiker, oder?
Genau, genau. Das muss man dann auch wieder erklären und verteidigen. Wieso soll jetzt den Hamlet eine Frau spielen? Finde ich auch, das muss man auch erklären. Mhm. Aber wenn man es in ein schlüssiges Konzept packt, warum nicht? Ja, ich finde, es gibt tolle Geschichten über Frauen und wenn ich so an früher denke, habe ich mir schon manchmal gedacht, so im Fernsehen, wieder eine Serie mit so tollen Männerrollen, naja, aber was soll man denn jetzt über die Frauen groß erzählen? Ich meine,
wirklich?
Ja, habe ich mir wirklich gedacht. Und jetzt, wenn man dann so die Serienlandschaft sich anschaut, was es da an großartigen Drehbüchern gibt, wirklich von bis, also dass da die Frauen durchstarten mit grandiosen Rollen und Figuren. Also ich glaube, die Zeit ist gerade ganz gut.
Das ist schön zu hören. Das ist schön zu hören. Aber was du ansprichst, auch dass du sagst, du hast selber so gedacht oder so.
Ja, irre.
Das ist ja, glaube ich, auch einfach je nachdem, was man so schon als Mädchen oder im Aufwachsen als Möglichkeiten mitbekommen hat.
Ja, und
wenn ich das nie sehe, dass da auch ältere Frauen oder Frauen im Alter meiner Mutter, meiner Großmutter da irgendwelche wichtigen, taffen Rollen haben, komme ich wahrscheinlich gar nicht auf die Idee, dass das so sein könnte.
Richtig, genau, genau. Damit wächst man auf. Die coolen Rollen sind immer die coolen Jungs oder die tollen Kommissare oder was auch immer. Und dann gibt es halt die Ehefrau. Und die Kinder, die Tochter, und das ist halt dann so nebenbei. Aber
du wolltest aber trotzdem Schauspielerin werden.
Ja, ich wollte unbedingt Schauspielerin werden, weil ich mir darüber am Anfang überhaupt gar keine Gedanken gemacht habe. Das war also null. Ich weiß noch, dass ich, das war ein wichtiges Gespräch, das ich mit meiner Mutter geführt habe. Da war ich in der Volksschule und ich war wieder mal beim Rollenspiel und es war wieder toll. Und dann hat meine Mutter gesagt, du, pass auf, wenn du dann mal deine Matura hast.
Das Ziel war schon
abgesteckt. Wenn du dann mal deine Matura hast. Es gibt in Wien eine Schauspielschule. Und das war für mich so, da war ich in der Volksschule. Ach, das ist ein Beruf.
Also deine Mutter hat beobachtet, was dich wirklich interessiert.
Ja, war dann klar, okay, das ist ein Beruf, den kann man lernen. Und das war dann so bei mir im Hinterkopf. Und dann da war ich 13, kam dann Cats nach Wien, Peter Weck hat Cats nach Wien geholt und ich war außer mir.
Gute Lempe haben wir bewundert auf der Bühne.
Ja, also ich war hin und weg. Das war für mich das Größte auf der ganzen Welt. Cats in Wien. Ich war 13. Ich sage immer, meine Entschuldigung, das war meine Pubertät, war Cats.
Ich liebe Cats nach wie vor. Na sicher.
Ich war in jeden Einzelnen verliebt und ich fand das so toll. Und da dachte ich mir, das will ich. Also ich wollte eigentlich erstmal Musical machen. Und dann habe ich mich doch besonnen und mir gedacht, singen und tanzen kann man ja nebenbei vielleicht auch gut lernen, praktizieren, weitermachen. Und dann geh doch mal lieber auf die Schauspielschule. Und dann war das genau für mich genau richtig. Ich war dann in Graz am Schauspielhaus und durfte einmal im Jahr ein Musical machen am Schauspielhaus. Und ich war glücklich.
Dass dann manchmal vielleicht Rollen für in weiteren Jahren oder Jahrzehnten, zumindest in der Klassik, nicht so dicht gestreut sind für Frauen. Das hast du dann erst wahrscheinlich auch mit anderen Augen natürlich gesehen, logischerweise, ja, andere Perspektive.
Ja, ja, ganz genau. Ganz genau. Mir war das nicht klar. Nicht so. Nein.
Und jetzt ein bisschen Werbung. Gefühlschaos. Omnibiotic Aktiv begleitet Frauen in wechselhaften Zeiten. Omnibiotic Aktiv, in deiner Apotheke erhältlich. Ein Tipp für Balance und Reset in den Wechseljahren. Fasten und Detox mit Genuss in Marienkron. Retreat und Health Resort im Neusiedler Seewinkel. Für Gesundheit, die bleibt, und Erholung, die wirkt. Jetzt ist dein Beruf natürlich einer, wo man auch sehr in der Öffentlichkeit steht. In dieser Lebensphase verändert sich auch einiges an einem selbst. Andererseits wird man auch, wie du gesagt hast, weiß man mehr, was man will und so. Wie gehst du damit um, dass du, so wie du anfangs gesagt hast, was soll's, ich bin halt jetzt auch schon über 50 oder so, dass sich da etwas zu verändern beginnt? Ist das für dich ein Thema oder ist das eigentlich wurscht?
Ja, es ist schon ein Thema. Also ich habe auch eine Phase gehabt, da habe ich total zugenommen, und das ist natürlich Thema, wenn dir die Kostüme nicht passen und so. Ich bin jetzt gerade sehr dabei, das wieder loszuwerden. Das ist schon sehr Thema. Das ist ein sehr visueller, optischer Beruf. Also wenn die Kamera, die muss ich nicht
und
sagen.
Und Kameras sind gnadenlos, wissen
die
wir.
Die sind gnadenlos und du hast dann eine Großaufnahme und denkst dir dann so, ja, okay, das sieht man halt. Und ich versuche jetzt immer mehr, das eher als, das ist ein lebendiges Gesicht. Ich habe kein Botox-Gesicht. Bei mir bewegt sich alles.
Schön ist das.
Ja, also ich, das ist eine Entscheidung, weißt du. Ich würde niemanden verteufeln, oder ich finde, jeder soll das ganz genauso machen, wie er will. Absolut. Ich habe jetzt für mich beschlossen, im Moment ist das für mich kein Thema. Ich möchte das nicht. Ich möchte keine erstarrten Gesichtszüge. Ich möchte, dass sich
alles
bewegt.
Was ja besonders im Schauspiel schwierig ist, oder? Also wenn das wirklich erstarrt, ist das sehr schwierig.
Finde ich auch. Ich finde das auch. Und ich finde, man sieht es. Und ich finde auch, dass man sich keine Jugend ins Gesicht spritzen kann. Du kannst dir die Falten wegspritzen. Du kannst dich glatt machen, ebenmäßig machen. Du kannst alles anheben. Und trotzdem finde ich, dass das mit Jugend nichts zu tun hat.
Der Ausdruck ist ein anderer, oder?
Der Glanz in den Augen. Wie bewegt sich jemand? Was für eine Energie hat jemand? Und ich finde, die Energie von einer 50- oder 60- oder 70-Jährigen darf auch so sein. Und in ihrer Unterschiedlichkeit. Ich meine, es gibt 40-Jährige, die sind schon alt.
Es gibt auch 20-Jährige, die sind älter.
Ja. Und es gibt 80-Jährige, die sind lustig. Und jung im Herzen, und ich finde, dass man das sieht man. Und also ich kann ja nur das machen, was ich auch gerne sehe und was mir gefällt.
Natürlich.
Und ich liebe Gesichter wie Helen Mirren, und ich finde das super. Da bewegt sich was, da kann ich was hineininterpretieren, das ist lebendig und das gefällt mir. Und das versuche ich auch so zu machen, und wer weiß, wenn wir uns in ein paar Jahren sehen, vielleicht sitze ich dann da mit so einem ganz starren Gesicht.
Ich sage jetzt mal bitte nicht.
Und du sagst, Katha, was ist mit deinem Gesicht passiert?
Meins auch so, nein. Ja. Also ich sage immer mit meinen Freundinnen, wir sind wild entschlossen, so wie du, das zuzulassen, nichts zu tun. Und dann sage ich immer, schauen wir mal, wie lange wir es aushalten.
Genau.
Das muss man schon noch ehrlich. Und so wie du sagst, das ist eine wahnsinnig persönliche Entscheidung. Ich finde nur immer gerade in deinem Beruf, eben beim Schauspiel, das auch als Konsumentin jetzt oder als Zuseherin schwierig, wenn ich einfach die Mimik nicht mehr sehen kann, weil deshalb bin ich ja eigentlich da und schaue mir das an, weil das ja wahnsinnig spannend ist.
Ja, das ist ja mein Beruf. Ich will ja Geschichten erzählen mit einem Blick, mit einem Lächeln, oder auf der Bühne, wo alles ein bisschen größer ist, eben auch mit dem Körper. Und ich will das nicht lahmlegen, also noch nicht. Wer weiß, ich sag noch nicht, weil wie gesagt, ich würde die Hand auch nicht ins Feuer legen für mich. Aber im Moment bin ich davon überzeugt, dass das mein Weg ist so.
Nein, also ich glaube auch, es ist wahnsinnig individuell. Aber ich glaube, also für mein Ding hast du was extrem Wichtiges gesagt, nämlich, dass du deshalb nicht so viel jünger aussiehst, weil man eben einen anderen Habitus hat. Man ist ja auch anders.
Ja.
Aber vielleicht mag man sich auch so jetzt lieber. Also ich denke mir manchmal, der Blick in der frühen Spiegel und so, dadurch die Brille runter, dann sehe ich es nicht mehr so genau. Ist auch nicht immer so schön. Aber insgesamt, so wie du gesagt hast, man kann auch lieber mal allein sein mit sich oder man kennt sich einfach auch viel besser. Also ja. In meinen 20ern habe ich mich selbst einfach auch noch nicht so gut gekannt. Da habe ich auch noch rumgesucht und ja. Da muss man auch noch Dinge sich mehr beweisen, der Außenwelt mehr beweisen. Das fällt ja Gott sei Dank alles ein bisschen weg.
Das ist eigentlich schön. Das ist schön, ja. Das ist sehr schön, finde ich auch. Ja, man ist so angekommen, klingt so, das ist wie so ein Endpunkt, aber es ist so ein, es ist ein ganz wichtiger Punkt, habe ich das Gefühl gerade. So dieses Frausein, dieses Selbstverständnis, dieses den Körper so zu nehmen, wie er halt ist. Ja. Ich war nie eine Barbie-Puppe, nie.
Ich auch nicht.
Trotzdem muss man sich wohlfühlen. Ne? Deswegen ärgert es mich dann, wenn ich dann zunehme und so. Also so ist es, ja, das ärgert mich dann natürlich und es ist jetzt schwerer abzunehmen als früher.
Ja, leider schon sehr.
Der Stoffwechsel ist natürlich, spielt einem nicht zu.
Ist ein Hund,
ja. Sagen wir es, wie es ist. Aber ja. Jeder, wie er möchte. Und ich glaube, ganz wichtig ist die Bewegung, dass man irgendwie irgendetwas findet, was man gerne macht. Ist es eher, es gibt so spielerische Leute, die Ballspiele, die brauchen so den Wettbewerb. Ich brauche das gar nicht. Ich brauche schöne Bewegungen und so. Also, aber es ist eigentlich wirklich wurscht. Hauptsache, man findet irgendwas, was einem Spaß macht, weil nur dann macht man es ja auch.
Richtig.
Man macht es sonst nicht.
Das
also
so.
Man macht es ja einen Monat. Da ist man dann stolz, geht ins Fitness oder wo auch immer und dann...
Dann ist man förderndes Mitglied für wieder ein Jahr. Ja, haben wir alles schon erlebt.
Ich auch.
Ich möchte gerne darauf zurückkommen, wie du eben geschildert hast. Dann hast du eben Schilder de Lis gelesen und dann wusstest du, okay, was da abgeht. Hast du dich dann, weil das du auch schon angesprochen, eben dieses Schreckgespenst, dieser Hormonersatztherapie mit Krebs und was wir auch sehr mitbekommen haben, was dann alles so zum Erliegen auch gebracht hat. Wie waren dann deine nächsten Schritte? Hast du mal versucht, das, weiß ich nicht, mit Yoga und Tee trinken, das geht ja manchmal auch. Es kommt ja darauf an, man muss ja auch sagen, nicht jede Frau hat diese Symptome so stark. Und ich kenne eine Menge Frauen, die spüren das nur ein bisschen. Und da reicht das, wenn man ein bisschen bei der Ernährung schaut und Yoga macht. Aber wenn man die Symptome so massiv hat, reicht es vielleicht nicht. Mhm. Und manche entscheiden sich nach wie vor ganz bewusst gegen Hormonersatztherapien, weil sie es nicht wollen und finden dann andere Mittel und Wege. Wie war dein Zugang dann zu sagen, okay, ich mache jetzt was dagegen, weil so geht's nicht, aber was tue ich?
Ja, ich bin begeisterte Schulmedizinerin, muss ich wirklich sagen. Ich glaube an die Wissenschaft und habe mich dann auch schlau gemacht. Also ich bin, würde ich sagen, auch eine sehr mündige Patientin und wollte dann auch alles wissen. Habe tatsächlich auch eine Zeit lang was Pflanzliches versucht. Das war tatsächlich mein erster Schritt. Das war ein pflanzliches Menopausenpräparat und habe aber gemerkt, da tut sich bei mir rein gar nichts. Okay, ich brauch härtere Bandagen. Und dann war das super Gespräch mit der Frau Dr. Doris Gruber, die mir dann einfach aufgezeigt hat, was ist möglich, was kann man machen, was kann man versuchen. Und dann war ich ganz schnell dabei, dass das absolut super ist. Und ich glaube, es ist auch wirklich wichtig für die Knochengesundheit, für alles, dass man man ist ja wie auf Östrogenentzug. Ne? Der Körper leidet ja wirklich. Das ist ja nicht nix, sondern diese Zustände, die man hat, da ist der Körper ja auf Alarm. Das ist ja auch schlimm eigentlich. Also man muss ihm helfen und ja, also immer nur her mit den Hormonen.
Was ich hier gelernt habe, muss ich sagen, ist auch, dass es ja auch wirklich eine präventive Geschichte ist, in welcher Form auch immer man das dann macht, aber in dieser Phase wirklich auf den Körper zu schauen und auf die Gesundheit zu schauen, weil da entscheidet sich jetzt, wie wir alt werden. Frauen werden älter als Männer, aber nicht, also unter durchschnittlicher Gesundheit eigentlich. Mhm. Und eben aus der Osteoporose, alles, was du angesprochen hast, das ist ja auch wichtig, dass man da einen Blick drauf hat, weil das kann sonst am Ende eine ganz mühsame Geschichte werden.
Ja, und es ist dann auch irgendwann zu spät bei der Osteoporose zum Beispiel. Es ist irgendwann dann ganz schwer, die Knochen da wieder auf Vordermann zu bekommen. Und wenn man da früh anfängt, ich denke mir, mein Gott, jede Frau ab 40 sollte sich anfangen, damit zu beschäftigen. Entspannt anfangen, damit zu beschäftigen. Und nicht, wenn es dann heißt, oh Gott, ja, Knochendichte ganz schlecht. dann wird es schwierig nämlich. Da gibt es auch Mittel und Wege, aber die sind dann heftig. Also da gibt es so eine Spritze gegen Osteoporose und so, das Nebenwirkungen und so. Deswegen sich früh beschäftigen damit und nichts hinnehmen, das finde ich immer so. Dieses, da muss man durch, also das ist wirklich.
Das ist ein schlimmer Satz, den viele von uns in unserer Generation gerade in puncto Hormonumstellung gehört haben,
ja.
Auf den man zu Recht allergisch ist. Aber ich glaube und hoffe auch, da ändert sich gerade was, weil man realisiert, aber man kann das auch nur wissen, wenn man Informationen hat.
Ja,
weil richtig. Wenn dir jemand sagt, na, du musst durch, dann was sollst du machen, wenn du ja. nicht weißt, was dagegen tust.
Ja. Ja.
Das heißt, du hast dich dafür entschlossen, jetzt geht es dir ziemlich gut?
Ja, es geht mir gut, aber es ist immer noch ein Suchen. Also wie gesagt, mein Schlaf ist nicht Bombe, muss ich einfach sagen. Ja, da hab ich zum Beispiel gestern gedacht, dass wir vielleicht nochmal was umjustieren, aber da meine Hormonwerte so gut sind, so gut eingestellt sind, wollten wir da jetzt nicht drum rumschrauben. Ich werde jetzt einmal Melatonin nehmen, das habe ich noch nie versucht, ist ein Versuch. Vielleicht kann ich dann auch mal wieder schlafen. Also ja, ich glaube, wenn man eigentlich immer ein guter Schläfer war, also für mich war eine schlechte Nacht, wenn ich einmal in der Nacht Pipi gegangen bin, das war eine katastrophale Nacht. Ich habe mich ins Bett gelegt und bin aufgewacht in der Früh aus.
Herrlich.
Herrlich. Und deswegen ist es für mich heftig, das mit dem Frühaufwachen, mal um 3 aufwachen, dann höre ich ein Hörbuch, das darf aber dann auch nicht zu anspruchsvoll sein, nicht zum Beispiel das Gehirn in der Menopause, das höre ich gerade, das kann ich aber nicht in der Nacht, da wäre ich ganz aufgeregt, wo das alles
da
so schlaft man nicht
ein dabei. Weißt du das, ich glaube, ich bin auf diese Tour, also ich war immer eine schlechte Schläferin, aber irgendwann war es wirklich katastrophal. Da habe ich begonnen, glaube ich, auch Podcasts zu hören, nämlich irgendwelche, damit ich mir irgendwo anders hinhöre und einschlafe dabei, weil man versucht ja dann schon so mit allen Mitteln, dass man wieder in dieses Schlafen kommt und dann ist man eh schon im Teufelskreis.
Ganz
also,
genau.
Das ist ja eh schon.
Ganz genau. Ah, du machst das auch.
Also jetzt schlafe ich inzwischen wieder gut.
Du schläfst wieder gut.
Also nicht hinlegen und in der Früh aufstehen, aber das kenne ich mein Leben nicht.
Aber
ja?
Was heißt das bei dir?
Aber es ist total unter Kontrolle. Ich wach schon mal um 3 mal auf oder so. Aber ich habe nicht mehr die Panik, dass ich dann nicht mehr einschlafe und vor allem ich schwitze nicht mehr. Also wenn du dann halt irgendwie schweißgebadet und dann ist wieder kalt und dann bist du in der Nacht. Und ich bin ja damals, ich war ja sehr lange in diesen Frühausgaben der ZIP, da habe ich sehr früh anfangen müssen mit Live-Arbeit. Und das war dann irgendwann einmal, war ich da auch schon zu lang. Aber es war mit dem Grund damals, dass ich in das Studio 2, was meine letzte Sendung war, gewechselt bin, weil ich gewusst habe, okay, wenn ich mal gar nicht schlafe, ich muss nicht um 8 im Büro oder um 7:30 im Büro sein. Ich kann vielleicht noch ein bisschen das schauen. Das war schon mit einer Überlegung.
Mhm.
Ja?
Ja, ja.
Ich arbeite jetzt mehr denn je, seitdem ich selbstständig bin. Aber ich kann auch manchmal, wenn es nicht ein Termin ist, sondern ich zum Beispiel das davor bereite, ob ich das jetzt um 8 vorbereite oder manchmal halt erst um 9, bin ich ein bisschen flexibler und das ist das, was viele Frauen ja in der Arbeitswelt auch einfordern. Ja, es geht ja nicht darum, dass man weniger arbeitet, sondern dass man halt vielleicht ein bisschen anders arbeiten muss in dieser
Phase. Ja, und dann viel effizienter.
Ne? Ja. Ja, das tust du. Ich habe am Anfang auch gesagt, man sieht dich auch an der Staatsoper.
Ja.
Was machst du da? Da kommt wieder was.
Ja, mein Gott, da ist ja ein Traum von mir in Erfüllung gegangen. Ich bin ja, also in meinem nächsten Leben werde ich Opernsängerin und zwar Wagner. Also ich bin eine Brünnhilde in Bayreuth. Das werde ich im nächsten Leben. Und da ich das jetzt nicht bin, war das für mich so ein Anruf. Ja, Frau Pichler, also wir machen die Entführung aus dem Serail. Das ist eine Hans-Neuenfels-Inszenierung. Die gibt es schon ewig, ewig lange. Das ist so eine Modellinszenierung. Und der Hans-Neuenfels hatte damals die tolle Idee, dass er jedem Sänger einen Schauspieler-Zwilling an die Seite stellt. Weil es gibt sehr viel Text in Entführung aus dem Serail, sehr viel Szenisches. Und der Neuenfels hat gesagt, er will nicht, dass die Sänger das sprechen müssen. Die sollen sich auf den Gesang konzentrieren dürfen, was auch wirklich reicht. Das ist wahnsinnig schwer, was die Sänger da zu singen haben. Und dann holt er sich Schauspieler. Und das war quasi meine Chance, auf der Staatsopernbühne stehen zu dürfen. Also ich habe letztes Jahr schon da zum ersten Mal die Constanze gespielt, an der Seite von Serena Sainz, die Constanze gesungen hat. Und ich war ihr Bühnenzwilling. Und das war für mich also eine der tollsten Erlebnisse überhaupt, auf dieser Bühne stehen zu dürfen als Schauspieler vor diesem Orchester. Ich meine, da sitzen die Philharmoniker im Graben und spielen Mozart. Ich habe geglaubt, ich drehe durch. Die Statue ist voll. Mozart, kannst du dir vorstellen, die Leute toben. Der Dirigent im Graben. Ich durfte beim Probenprozess, war ich eben dabei, habe mal gesehen, wie geht das? Wie arbeiten Sänger? Das ist ja wirklich ein ganz anderer Vorgang als beim Schauspiel. Ja, ich war im Himmel und das darf ich jetzt im Oktober wieder machen.
Großartig.
Ja.
Dazwischen drehst du, du machst mehr denn je, es geht dir super gut. Ich freue mich sehr, dass du uns trotzdem erzählt hast, dass es eine Zeit gab, wo halt diese Wechseljahre auch bei dir reingepfuscht haben. Aber ich glaube, es ist auch so wichtig, dass viele Frauen, die man auch kennt und die in der Öffentlichkeit stehen, darüber reden, auch um anderen zu sagen, hey, war bei mir auch nicht immer super, aber man kriegt das irgendwie hin. Und wie du sagst, es hat ja auch neue, schöne Phasen vielleicht ergeben oder Dinge auch.
Absolut. Ich will nicht zurück. Ich will nicht zurück. Ich finde das Alter jetzt toll. Wirklich. Ich finde es ganz super. Ich fühle mich sehr gut mit mir. Der Körper tut ein bisschen herum, so, aber das habe ich ja eh jetzt durch die Hormone und ganz gut im Griff. Es ist nicht ganz super, aber es ist schon ganz gut.
Das klingt großartig, finde ich. Wir nähern uns schon dem Ende, leider. Aber du weißt, dass ich am Ende, weil ich habe das verraten, das sage ich allen Gästen, immer nach einem Menotipp frage. Und jetzt bin ich sehr neugierig, welchen du dabei hast.
Also, mein Tipp. Man muss nichts ertragen. Hol dir Hilfe, wo es Hilfe gibt. Es gibt Medikamente, es gibt Beratung, es gibt wirklich Hilfe. Und aufhören mit dem Spruch, da muss man durch. Also das ist ein kompletter Blödsinn. Man muss durch gar nichts durch. Man darf sich gut fühlen wollen. So.
Schön. Ja, wir müssen durch nichts durch, da hast du vollkommen recht. Wir freuen uns, dich bald wieder zu sehen im Fernsehen, in der Oper, wer möchte, bei anderen Dingen. In den Shownotes wird es das zu lesen geben. Ich bedanke mich doppelt und dreifach bei dir, wo ich jetzt weiß, dass du ganz kurz überlegt hast, ob es überhaupt gescheit ist, dass du daherkommst.
Ich bin so froh, dass ich hier war. So was Blödes, dass ich das überhaupt gedacht habe.
Aber ich verstehe den. Also, aber ja. Es zeigt ein bisschen auch, dass es ja doch noch so ein Tabuthema ist.
Genau. Genau. Ja. Ich war erstaunt. Also ich habe mich damit mit diesem Gedanken selber überrascht. Ich war, ja, aber es war herrlich. Danke.
Ich sag danke, danke dir, danke euch fürs Zuhören und ich freue mich auf das nächste Mal.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.